Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen.
In der Krise beweist sich der Charakter.
An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser.
Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Restart zur Sanierung von Unternehmen. Heute wieder mit Gerhard Müller von Falk & Co.
Hallo, schön wieder dabei zu sein.
Und mit Herrn Dr. Gregor Führig von Falk & Co., Steuerberater und Spezialist auch für Steuern.
Herzlicher Gruß in die Runde, hallo.
Wir wollen mit dem Herrn Dr. Führig als Gast zum letzten Mal heute über Steuern sprechen. Und zwar, nachdem wir uns ja durchgearbeitet haben, hier der Reihe nach auch mit Umsatzsteuer abgebildet haben, in der letzten Folge die Haftung des Insolvenzverwalters auch noch besprochen hatten, wollen wir heute uns sozusagen eine Ebene nach oben bewegen, nämlich die Ebene der Gesellschafter betrachten. Wie nämlich die Insolvenz von Unternehmen dann auf Gesellschafterseite steuerliche Auswirkungen haben kann, wie man dort die entsprechenden Verluste vielleicht nutzen kann und was man hier im Vorfeld gestalten kann und auch in der Insolvenz.
Richtig, ja. Auch in der Insolvenz kann es ja dann spannend sein. Vor allem kann der Zeitpunkt interessant sein, wann man die Verluste nutzen kann. Aber vielleicht grundsätzlich, Herr Dr. Führig, was muss ich denn Besonderes tun, um die Verluste als Gesellschafter aus der Insolvenz meines Beteiligungsunternehmens nutzen zu können?
Man sollte vielleicht erstmal naiverweise meinen, man müsste zum Beispiel unbedingt auf Gesellschafterforderungen verzichten, um klar zu dokumentieren, die sind wertlos, da kommt nichts mehr bei rum. Aber wir hatten es ja schon bei anderen Folgen gesehen, so ein Forderungsverzicht, der will wohl überlegt sein, der hat ja wiederum Rückwirkung auf das Unternehmen, kann dort hohe Erträge bewirken, die vielleicht nicht voll ausgleichsfähig sind. Insofern, wenn man nicht verzichten will, aus nachvollziehbaren Gründen, weil man die Belastung auf Ebene des Unternehmens vermeiden will, dann kann man sicherlich auch anderweitig den Nachweis führen, dass diese Gesellschafterforderungen, also gerade bei Abwicklung des Unternehmens, im Grunde wertlos geworden sind. Also ein sehr offensichtlicher Fall wäre, das Insolvenzverfahren wird wegen Masselosigkeit eingestellt.
Jetzt mal ganz konkret im Fall, ich habe die GmbH gegründet und unser Mandant hat eine GmbH gegründet, hat 500.000 Euro ins Stammkapital eingezahlt und hat eine Million Gesellschafterdarlehen gegeben. Und jetzt ist die, ohne dass es da zwischenzeitlich Ausschüttungen gegeben hätte, ist die Firma pleite, Insolvenzantrag. Und für den Gesellschafter, der weiß, meine Gesellschafterdarlehensforderung ist nachrangig und das eingezahlte Eigenkapital sowieso, das heißt rauskommen tut nichts. Wie ist das steuerlich zu würdigen dann auf der Ebene des Shareholders, des Gesellschafters?
Der steuerliche Verlust ist im Grunde gar nicht erfraglich. Hier muss man sich eben noch entscheiden, zu welchem Zeitpunkt, weil es ist ganz wichtig, zu welchem Zeitpunkt mache ich den Verlust geltend.
Das heißt, ich kann das verrechnen mit anderen Einkünften. Wenn jetzt mein Gesellschafter erfolgreicher Chefarzt ist und 500.000 Euro Einnahmen im Jahr erzielt, kann er das verrechnen mit den Einkünften aus
nicht selbstständiger Tätigkeit,
aus selbstständiger Tätigkeit, aus anderen Beteiligungen, wo er vielleicht Gewinne macht?
Im Grundsatz heutzutage nicht mehr. Es gab da jetzt eben eine Gesetzesänderung oder Gesetzesneufassung. Diese Verluste bei Gesellschaftern laufen im Grundsatz erstmal in die Anschaffungskosten der Anteile rein. Also die gelten als nachträgliche Anschaffungskosten der Anteile. Und die Anteile fallen ja dann auch aus. Da wird ja definitiv auch nichts mehr anfallen. Auch da ist der Zeitpunkt wiederum wichtig. Schöner offensichtlicher Fall, wie gesagt, Masselosigkeit. Das Verfahren wird wegen Masselosigkeit eingestellt. In dem Zeitpunkt fällt das Darlehen und die Beteiligung aus. Wir haben den vollen Verlust beim Darlehen. Das sind zusätzliche Anschaffungskosten auf die Anteile. Die Anteile, nachträgliche Anschaffungskosten plus ursprüngliche Anschaffungskosten, also das Stammkapital, fallen aus und sind dann nach Teileinkünfteverfahren zu 60% geltend zu machen. Diesen Verlust kann man Unter den weiteren Voraussetzungen noch, § 17 ESTG nur als Stichwort hier, können geltend gemacht werden und die können dann tatsächlich grundsätzlich verrechnet werden mit anderen Einkünften in dem betreffenden Jahr, in dem eben die Masselosigkeit festgestellt wurde und das Verfahren eingestellt wurde.
Das heißt, ich könnte, wenn ich jetzt sage, ich habe hier 500.000 Euro Stammkapital aufgebracht und 1 Million Gesellschafterdarlehen gewährt, 1,5 Millionen insgesamt, dann hätte ich das Insolvenzverfahren, Masselosigkeit, dann von mir aus in 24, dann könnte ich in 24 60% von 1,5 Millionen, also 900.000 Euro, dann verrechnen mit sämtlichen anderen Einkunftsarten.
Da gibt es keine Verlustverrechnungsbegrenzung. Das sind ja Einkünfte aus § 17 ESTG. Die Anteile werden ja üblicherweise im Privatvermögen gehalten und die kann man grundsätzlich unbegrenzt verrechnen.
Jetzt hätte ich beispielsweise in 2024 aber nur 300.000 Euro Einkünfte gehabt. Das heißt, ich habe 600 dann übrig. Was mache ich mit dem?
Dann haben Sie einen normalen Verlustvortrag für die zukünftigen Jahre. Und 600.000, Stichwort Mindestbesteuerung, mal wieder, da wären wir sogar unter der Million. Also wenn wir im nächsten Jahr ausreichend hohe Einkünfte haben, könnten wir das sogar komplett verrechnen, ohne 10D.
Das heißt, wenn wir da mal eine Null dran machen, Herr Müller, dann können wir es mal durchspielen, wie es dann wäre. Ne?
Vielleicht noch ein anderer Aspekt, wenn jetzt nicht das Verfahren mangels Masse abgewiesen wird, sondern wenn hier der Geschäftsführer rechtzeitig Antrag gestellt hat, das Verfahren eröffnet wird und das Insolvenzverfahren mehrere Jahre läuft. Wann komme ich als Gesellschafter und Gesellschafterdarlehensgeber dann in den Genuss einer Verlustverrechnung? Vermutlich noch nicht in 24.
Nein, das wird dann etwas dauern, weil dann richtet sich der Ausfallzeitpunkt des Darlehens nach dem Jahr, in dem endgültig entschieden ist, ich bekomme noch die und die Quote. Im Zweifel wird es vielleicht auch tatsächlich erst der Endausschüttungstermin sein. Wenn aber vorher schon klar ist, egal wie gut das Verfahren läuft, ich bekomme nichts, dann kann es natürlich schon früher sein. Also eine gängige Empfehlung ist natürlich schon, diesen Verlust möglichst früh geltend zu machen. Lieber zu früh als zu spät, weil wenn man zu lange wartet, könnte das Finanzamt natürlich auf die Idee kommen, wenn wir es jetzt nicht in 24 geltend machen, sondern erst in 2030 zum Termin der Schlussausschüttung. Und da kam gar nichts bei rum. Dann sagt das Finanzamt, es stand doch schon viel früher fest. Der Verlust hätte eigentlich in 24 geltend gemacht werden können. Und dieses Jahr könnte ja dann verfahrensrechtlich zu sein. Kann man nicht mehr ändern. Also im Zweifel lieber zu früh, und wenn das Finanzamt sagt nein, dann versucht man es halt in einem späteren Jahr wieder, aber dann hat man zumindest den Vertrauensschutz, das Finanzamt wusste ja davon und wir haben es später geltend gemacht.
Kann ich die Forderung verkaufen?
Das geht natürlich auch, Sie können die Forderung natürlich verkaufen, wenn Sie es schnell machen wollen, dass Sie den Verlust praktisch auch objektiv festgestellt haben über den Verkaufsvertrag, im Zweifel für null oder den symbolischen Euro, und dann können Sie natürlich auch die Verluste geltend machen. Wie gesagt, im Rahmen dieser nachträglichen Anschaffungskosten für die Anteile. Wenn Sie das Pech haben, warum auch immer, dass Sie nicht unter diese Regelungen fallen, insbesondere weil man sagt, es sei nicht gesellschaftsrechtlich veranlasst gewesen oder gesellschaftlich veranlasst, das ist nämlich eine der Bedingungen für diese Norm, dann würden Sie nämlich zurückfallen in den § 20 ESTG. Das sind die Kapitaleinkünfte, Einkünfte aus Kapitalvermögen. Und da würden Sie dann wieder bei Verlustverrechnungsbegrenzungen der besonderen Art landen, denn der Ausfall oder auch der Verkauf einer wertlosen Forderung, hier unseres Gesellschafterdarlehens, darf inzwischen nicht mehr unbegrenzt abgezogen werden, seit 2024 definitiv nicht mehr in voller Höhe, sondern nur noch maximal in Höhe von 20.000 Euro. Und da können Sie sich natürlich denken, jedes Jahr 20.000 Euro, wenn wir von ein paar Millionen reden, dann müssen Sie schon sehr alt werden und vor allem ausreichend hohe Kapitaleinkünfte auch in den Folgejahren erzielen, damit Sie das jemals wieder geltend machen können. Und Sie schauen schon wieder sehr skeptisch, völlig zu Recht. Auch das ist wieder potenziell verfassungswidrig. Nach meiner Überzeugung ist das verfassungswidrig. Es gibt ja schon ein anhängiges Verfahren zur Begrenzung der Aktienveräußerungsverluste. Auch das Verfahren ist leider schon lange anhängig. Wir hoffen, dass es bald entschieden wird. nicht so lang anhängig wie das andere Verfahren, über das wir gesprochen hatten, zu 10D-ESDG. Und wenn die Aktienveräußerungsverluste, die Begrenzung als verfassungswidrig eingestuft wird, dann bin ich der Überzeugung, dass auch diese spezielle Begrenzung, die wir jetzt bei wertlosen Forderungen besprochen haben, auch verfassungswidrig ist. Auch da, das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man eben nicht im § 17 ESDG, sondern bei den Kapitaleinkünften landet. Diese Verlustverrechnungsbegrenzung muss man auf jeden Fall auch anfechten.
Vielleicht noch ein Aspekt bei den Anteilen. Wenn ich bei den Anteilen relativ schnell den Eintritt des Verlusts haben möchte, wenn ich das steuern möchte als Gesellschafter, dann habe ich da ja auch die Möglichkeit, die Anteile für einen symbolischen Euro zu verkaufen, um meine steuerliche Situation als Gesellschafter zu optimieren, gegebenenfalls zu Lasten des insolventen Unternehmens, weil dort dann mit dem Verlustvortrag vermutlich etwas passiert.
Richtig, man kann es natürlich auch hier über den Verkauf der Beteiligung steuern. Im Grundsatz ist das auch anzuerkennen, wenn sie auch objektiv wertlos ist. Man muss halt immer ein bisschen aufpassen, wenn es zum Beispiel einen Ringtausch bei Gesellschaftern gibt, die Gesellschafter kaufen sich gegenseitig die Anteile ab, dann wird das Finanzamt meistens sehr allergisch reagieren und mit steuerlichem Gestaltungsmissbrauch reagieren. Aber im Grundsatz ist ein Verkauf natürlich immer eine Lösung. Und da wir hier im § 17 ESDG sind, laufen wir zumindest nicht über diese spezielle Verlustverrechnungsbegrenzung.
Das ist gut. Das heißt, im Kern ist die gute Nachricht jetzt zu sagen, wenn wir so eine Konstellation haben, wie wir sie auch oft haben, dass ich Investitionen habe in eine Kapitalgesellschaft, ins Stammkapital oder ins Grundkapital bei der Aktiengesellschaft oder in die Kapitalrücklage, entsprechend im Zusammenhang mit der Gründung und oder auch dann eben durch Gesellschafterdarlehen, dann sind das nachher Anschaffungskosten oder nachträgliche Anschaffungskosten. Und wenn wir dann endgültig die Insolvenz haben, dann kann ich das verrechnen, jedenfalls zu 60%. Das ist gut. Sehr schön. Ja, dann haben wir auch hier etwas Transparenz in diese Aspekte gebracht. Und es freut mich, dass wir hier viele Folgen zu steuerlichen Themen mit Ihnen aufgenommen haben. Herr Dr. Führich, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Dankeschön.
Und Ihre auch. Geduld mit uns. Und ja, dann freuen wir uns auf neue Folgen in der Zukunft.
Bis dahin. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.